Von mir einen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Viele Grüße aus Gelsenkirchen habe ich mitgebracht. Und genau, einige kennen mich, andere nicht. Wer Fragen hat, stellt die nach dem Gottesdienst. Dann biografische Sachen erzähle ich gerne, wenn es so ist. Vielleicht nur so viel, verheiratet, drei Kinder und trotzdem heute gut aus dem Bett gekommen. Also. Der Predigttext von heute Morgen, den finden wir auch im alten, sogenannten Alten Testament, und zwar im ersten Buch der Könige, im 19. Kapitel, die Verse 1 bis 8 nach der Lutherbibel aus 2017. Ihr seht den Text dort auch angeschlagen. Ich lese ihn mal. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter den Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen Weg vor dir, einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Liebe Geschwister, dieser Text handelt von einem Menschen, bei dem gerade nichts mehr geht, der leidet, der verzweifelt ist, der ja vielleicht auch ein wenig an Gott verzweifelt. Und kennen wir diese Situation denn nicht auch aus unserem Leben? So schön es ist, dass wir wissen, gerettet zu sein, und dass wir auch Psalm 23 kennen, wo wir wissen und hören, dass Jesus mit uns auch durch dunkle Täler geht, so ist doch auch Wahrheit, dass auch für Christen Krankheit immer noch ein Thema ist. Dass auch wir alt werden, dass auch wir erleben, dass die Politik, die Weltpolitik uns vielleicht Angst macht, die Nachrichten. Dass wir traurig sind und erschrocken über das, was passiert, jetzt gerade in Myanmar und in Thailand. Oder auch in unserem eigenen Leben, wo wir mit Misserfolgen konfrontiert sind, mit Krankheit, mit Scheitern im Leben. Wir sehen, so ganz fern ist uns Elia vielleicht nicht mit seinem Gefühl, genug zu haben von all dem. Aber was hatte Elia denn eigentlich so getan? Warum hatte Elia jetzt dieses Gefühl? Was war bei ihm eigentlich das Problem? Also Elia, der hatte etwas getan, was so gar nicht geht. Zumindest aus Blick der damaligen Herrscher in Israel nicht. Ahab und Isebel, also der König von Israel und seine Frau, hatten zugelassen, dass in Israel ein fremder Gott angebetet wurde, Baal. Das war eine syrisch-palästinensische Gottheit, ein Wettergott. Das wird gleich nochmal besonders interessant. Und man hatte eben auch, sie finanzierten die Priester dieses Gottes, und sie waren auch dort in den Staat integriert, diese Priester. Und dann kam eben Elia daher und sagte, jetzt wollen wir mal gucken, ich paraphrasiere das jetzt mal so ein bisschen, wer hier der richtige Gott ist, lasst uns mal einen Test machen. Und dieser Test, mit dem kann man sich vielleicht auch innerlich gut verbinden, weil ja die Grillsaison bei einigen schon begonnen hat, bestand darin, Holzscheite aufzuladen und Rinderhälften drauf zu packen. Und dann wurde gesagt, so, dann betet ihr mal zu eurem Baal, das Feuer vom Himmel fällt und das Ganze verbrennt. Ja, und die Baalspriester fangen an und sie schreien, rufen und irgendwie passiert den ganzen Tag nichts. Elia, ziemlich dicke Lippe, macht sich auch noch lustig über die Baalspriester und gar nichts passiert. Naja, und dann ist Elia an der Reihe. Auch er schichtet das Holz auf, es werden Steine drum gemacht, es kommt die Rinderhälfte drauf. Und Elia sagt, naja, das ist ein bisschen einfach. Wir hauen noch mal 4 Eimer Wasser drüber. Ja, so als extra Challenge. Und weil das auch nicht reicht, machen wir das Ganze 3-mal. Also insgesamt 12 Eimer Wasser. Das muss also richtig nass gewesen sein. Und er betet zum Herrn und er lässt Feuer vom Himmel fallen und alles verbrennt. Also das war jetzt nicht nur so medium durch, ne, das Rind, sondern ich sag mal, alles weg, bis auf den Stein verbrannt. Also kein Zufall, sondern echtes, handfestes Wunder. Und er spricht zu dem Volk und sagt, naja, jetzt seht ihr, wie der richtige Gott ist und zieht die Schlüsse daraus und ja, dann fangen sie an, die Baalspriester zu töten. Ja, und das waren nicht nur so 4, 5, sondern Hunderte. Ja, es muss ein ziemliches Gemetzel gewesen sein. Wir sehen, das Alte Testament, da war noch nichts so mit der Bergpredigt, da ging das noch so ein bisschen anders zu. Nur leider war es so, ja, das Volk hat natürlich gesehen, dass Gott Gott ist. Aber Isebel, die Frau des Königs, die scheinbar, wenn man sich das mal anguckt, den ersten König auch die Hosen da anhatte, die fand das gar nicht lustig, dass ihre Baalspriester alle tot waren. Und die war alles andere als erschrocken oder irgendwie ehrfürchtig, sondern sagte, mein lieber Freund, Kopf ab. Und Elia kriegt einen Schock und verschwindet in der Wüste. Ich weiß nicht, was er erwartet hatte. Vielleicht hatte er tatsächlich erwartet, dass dieses Wunder auch den König und seine Frau zur Vernunft bringt. Aber wie das manchmal so ist mit Wundern, die einen erkennen darin Handeln Gottes und die nächsten lehnen es brutal und immer noch ab. Und Isebel lehnte es ab. Und mehr noch als das, sie wollte Elia an den Kragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so flieht Elia eben in die Einsamkeit der Wüste. Und die Wüste war im Alten Testament so ein ambivalenter Ort. Auf der einen Seite kennen wir die Wüste auch aus dem Neuen Testament als Ort der Gottesbegegnung. Auch im Alten Testament, das Volk Israel zog durch die Wüste. Ja, der brennende Dornbusch, das war auch in der Wüste. Gott begegnet seinem Volk in der Wüste. Aber auf der anderen Seite ist die Wüste auch der Ort des Todes, des Chaos. Ich glaube, das muss man fast nicht erklären, aber wer schon mal in einer richtigen Wüste war, ich meine, da überlebt man nicht lange. Ne? Und wenn man an Jesus denkt, in der Wüste trifft man eben auch nicht nur Gott. Ja? Also die Wüste hatte so beides. Ort der Gottesbegegnung, Ort des Todes. Und genau dahin flieht Elia. Und zwar nicht, um irgendeine Gottesbegegnung zu haben, da ist unser Text ganz deutlich, da kann man nicht rumdeuteln. Es wird ganz klar gesagt, er wollte dort sterben. Ja, er hatte Nase voll, ich will ja sterben, Herr. Hat nie geklappt, die wollen mich umbringen. Die große Buße im gesamten Volk blieb aus, ich werde hier verfolgt, irgendwas habe ich wohl falsch gemacht, sonst wäre es ja nicht so gelaufen und jetzt will ich sterben. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und wie das manchmal so ist, vielleicht kennt ihr das, wenn euch alles zu viel wird, kenne ich auch von mir, dann legt man sie erstmal hin und macht die Augen zu. Und ist dankbar, wenn man schlafen kann und abschalten kann, im wahrsten Sinne des Wortes abschalten kann. Und Elia macht das genauso. Er legt sich hin und schaltet erstmal ab. Nicht in der Hoffnung, erfrischt wieder aufzuwachen, sondern zu sterben. Ja, das ist vielleicht der Unterschied zu uns heute, wenn wir uns nach der Arbeit auf die Couch legen. Und in dieser Situation, wo Elia ganz am Ende ist, passiert etwas Wunderbares. Denn ganz unvermittelt wird dieser Ort des Todes, diese Wüste, zu einem Ort einer echten Gottesbegegnung. Noch nicht persönlich oder direkt, wie wir es dann am Berg Horeb haben, aber doch immerhin durch einen Boten Gottes, durch einen Engel. Es erschien ein Engel. Ich weiß nicht, habt ihr es vielleicht auch schon mal erlebt? Wenn man weiß, es geht nicht mehr oder das Gefühl hat, es geht nichts mehr weiter. Man ist am Ende. Ich habe das oft in meinem Leben gehabt, dass ich dann erlebt habe, dass gerade in dieser Situation Gott Menschen geschickt hat, mit einem Wort des Trostes, der Aufmunterung, Menschen geschickt hat, die einfach, ja, wie bei Hiob, mit einem sitzen, nicht viel reden, einfach mit jemandem weinen, trauern, den Schmerz aushalten. Auch das sind solche Engel. Und genau diese Erfahrung macht Elia hier. Ein Engel kommt und er versorgt Elia. Nicht mit einem Festmahl, aber mit dem Nötigsten. Wasser und Brot. Und er spricht, steh auf und isst. Elia tut es, legt sich wieder hin und schläft einfach weiter. Scheinbar hat dieses Essen so gerade zum Weiterleben gereicht, aber nicht mehr zum Weitergehen. Und manchmal ist es doch auch so. Mit Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind, werden wir doch auch häufig mit dem Nötigsten versorgt. Es ist nicht immer das Riesenwunder. Die Krankheit ist auf einmal weg, die Heilung ist da, die Probleme sind wie vom Tisch gewischt. Alles ist gut, weil wir gebetet haben. Nein. Wir werden oft mit dem Nötigsten versorgt. Und ich sage bewusst, nicht nur mit dem Nötigsten, sondern mit dem Nötigsten. Und das reicht. Es gibt keine schlagartige Änderung der Situation, aber das, was wir im Moment brauchen, das bekommen wir. Aber es geht weiter. Der Engel kommt wieder. Und wieder gibt es Essen, aber diesmal auch die Aufforderung, weiterzugehen, also einen Schritt weiter. Nicht nur essen, sondern steh auf und geh. Geh weiter. Und was macht Elia? Er geht weiter. Er geht die Schritte. Und zwar 40 Tage lang. Und diese 40, diese Zahl 40 steht für, wie gesagt, in der biblischen Zahlenlehre, oft für einen Zeitraum der Besinnung oder der Buße, in der eine Wende oder ein Neubeginn möglich ist. Und Elia bekommt von Gott genau die Zeit, die er benötigt, um einen Neuanfang zu erleben. Und auch das ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen, dass Gott uns die Zeit gibt, die wir brauchen, um das zu überwinden, was uns schwer wiegt. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass jemand zu einem sagt, ja, jetzt stell dich doch nicht so an, das wird schon alles gut. So ist es nicht. Viele Dinge brauchen ihre Zeit. Und Gott gibt uns diese Zeit. Und sich Zeit lassen bedeutet nicht, einen kleinen Glauben zu haben, sondern weise zu sein. Manche Dinge, manche Entwicklungen brauchen ihre Zeit. Heilung braucht seine Zeit. Wenn du dir in die Hand schneidest, geht das auch nicht von heute auf morgen. Dinge brauchen ihre Zeit. Und wir tun gut daran, uns selbst und anderen genau diese Zeit einzuräumen. Einzuräumen, sich zu verändern. Diese Zeit einzuräumen, um Buße zu tun, einen Neubeginn zu starten. Der Engel ist aber ehrlich. Er lässt Elia nicht im Zweifel über die Schwere dieses Neubeginns. Denn der Engel sagt nichts anderes als, der Weg ist noch weit. Liebe Geschwister, und das ist so erfrischend an der Bibel. Sie ist ehrlich, sie beschönigt nichts. Der Engel sagt, der Weg ist noch weit, mein Freund. Nicht, das wird schon. Ach, das ist noch ein Katzensprung, die 40 Tage. Mit Gottes Hilfe geht das alles wie von alleine. Nein, der Engel sagt, der Weg ist noch weit, mein Freund. Und auch das ist etwas, was nichts Schlimmes ist. Manchmal ist der Weg eben noch weit bis zur Veränderung. Und das ist nichts, was irgendwie zeigt, dass wir schwach oder nichts können. Manchmal ist der Weg einfach weit. Und das ist auch erstmal hart, aber der Weg ist noch weit, heißt auch, es geht wenigstens weiter. Denn das ist ja auch in dieser Aussage drin. Da ist ein Weg, auch wenn er weit ist, da ist ein Weg. Und so ist es mit den Dingen, die uns traurig machen und belasten. Gott möchte uns einen Weg eröffnen, auch wenn er weit ist, wenn er hart ist. Da ist ein Weg. weiter, der weitergeht als deine jetzige Situation. Und dein Leben dauert im Regelfall auch länger als deine momentane Krise. Wir sagen das manchmal so salopp, naja, wenn ich heute dran denke, kann ich drüber lachen. In der Situation selbst kann man alles andere, nur nicht lachen. Ja? Und natürlich Spuren im Sand. Auf dem Rückblick sieht man natürlich immer Gottes Handeln. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist der Moment. Im Moment wünschen wir uns Hoffnung. Und auch die kann Gott uns geben. Dadurch, dass er uns zeigt, es gibt einen Weg. Und ich erzähle dir keine Märchen. Der ist, wird hart, der ist weit, aber diesen Weg, den gibt es, mein Freund oder meine Freundin. Und diese Perspektive eröffnet Elia etwas, was wir und er ganz dringend brauchen. Hoffnung. Hoffnung über den Tag hinaus, über die momentane Krise hinaus, über das hinaus, was wir in den Nachrichten sehen, was wir in unserem Leben erleben, was uns runterzieht, was uns traurig macht. Gottes Weg mit uns als Christen, mit dir ganz persönlich, ist noch lange nicht zu Ende. Und es ist ein langer, vielleicht ein langer Weg, aber es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Aber manchmal brauchen wir eben diese Engel, die uns immer wieder in schwierigen Situationen ermutigen. Und vielleicht wünschen wir uns die manchmal. Ich meine, Elia hatte ja wenigstens einen. Da kam jemand und hat ihm was gegeben. Wo finden wir diesen Engel oder diese Engel? Manchmal finden wir sie, aber manchmal ist es auch wie hier in dieser Geschichte. Sie finden uns. Und diese Engel sind Menschen wie du und ich. Menschen aus der Gemeinde. Menschen, die einander Trost zusprechen können. Menschen, die miteinander barmherzig umgehen, geduldig, die mitweinen, die mitlachen, die da sind. Wir können einander zu Boten Gottes werden, wenn wir einander daran erinnern, was Gott mit unserem Leben vorhat und wie gut er ist. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Geschwister in schwierigen Situationen einander getragen haben. Ich habe das auch in meinem eigenen Leben erlebt, als ich mal durch eine Prüfung gerasselt bin und mein erstes Mal in meinem Leben. Das letzte Mal nicht. Und da ging es mir alles andere als gut. Und da kam diese Schwester auf mich zu und fragte, ach, du bist gar nicht so fröhlich wie sonst, was ist los? Ich erzählte es ihr und sie sagte, ach komm, geh mal noch mal rein in die Kirche. Sollen wir mal beten? Sag ich, nee, zum Beten habe ich keine Lust, ich finde nicht die Worte. Na, dann nehme ich dich wenigstens in den Arm. Und das war etwas, was Kraft gegeben hat. Von einer wirklich weisen alten Schwester in den Arm genommen zu werden, verstanden zu werden. Wir können Engel sein füreinander. Dafür brauchen wir offene Augen, offene Herzen, Barmherzigkeit, Liebe und Geduld füreinander. Und warum ist die Passionszeit nicht mal so eine Zeit, wo wir vielleicht auch mal schauen, wo wir uns wiederfinden? Manchmal vielleicht in der Position des Elia, wo wir Hilfe brauchen, wo es uns schlecht geht. Und vielleicht aber auch in der Situation eines Engels, der jemand anderen Mut und Hoffnung geben kann. Wir sind nie immer nur das eine oder das andere. Das wechselt in unserem Leben. Auch wir erleben Wüstenzeiten. Und wenn du so eine Wüstenzeit hast, vielleicht ist es die Zeit, sich mal an den Engel deines Vertrauens zu wenden in der Gemeinde. Ich wünsche dir und uns gute Begegnungen und Gottes Gegenwart, auch in den Zeiten, die hart und schwierig sind und gerade da. Amen.